So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Craig Davis. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, so, Jürgen, vielen Dank. Ja, Craig Davis hier. Wie man sich das anhört, ich bin Amerikaner, schon einige Jahre in Europa. Mein Werdegang als Zukunftsmobilisten hat angefangen, als ich nach Deutschland kam in 2001, in den Ursprungs-Launch-Team von der Marke Mini. Natürlich kein Elektromobilitäts-Wunder, kam erst später, aber am Anfang haben wir ein sehr interessantes Fahrzeug launchen wollen, der zu dem Carbon Footprint der BMW-Gruppe, zur Reduktion der Emissionen in der BMW-Gruppe dazu führen sollte. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich wirklich meine Liebe zu Fahrzeugen entwickelt. Aber irgendwie 2004 habe ich gesehen und gespürt, dass es nicht wirklich alles ist, wie wir das kommuniziert hätten. Habe ein bisschen die Zahlen angeschaut, auch zu Emissionswerten. Und ja, habe ich ein bisschen gewundert, habe da ein bisschen Richtung Elektromobilität geschaut. Und dann meine erste Tochter ist auf die Welt gekommen. Da habe ich dann schnell meinen Blick geändert zur E-Mobilität. Und das war im Jahr 2007, wo ich dann schon mit im Blick hatte eine Firma aus Kalifornien, Tesla. Und für die Zukunftsmobilisten, die da sind, also es sind wenige, die damals auf das Thema gekommen sind. Ich habe das über Wired Magazine gesehen irgendwann mal. Ja. Und in 2008 habe ich mich entschieden, mich bei Elon Musk und bei Tesla zu präsentieren. Und da habe ich einen Brief geschrieben und kam sofort eine Antwort drauf. Ja, dann reden wir über Europa. So, im Grunde genommen, mein Werdegang ist von ganz traditioneller Marketing Finance über eine Firma für Softdrinks, Coca-Cola, auf Mini und dann Tesla. Und ab 2008 war ich voll fokussiert als einer von den ersten Mitarbeitern von Tesla in Europa auf das Aufbau von Marke Tesla. Seitdem habe ich nicht nur Tesla aufgebaut, aber Jahren danach meine eigene Firma gegründet, Clean Green Fast GmbH. Und in dieser Firma habe ich anderen Elektromobilitätsfirmen aufgebaut, unter anderem Fisker Automotive hier in Europa. Dazu auch meine eigene Startup mit Ex-Tesla-Kollegen, EV Race Systems, wo wir Elektrofahrzeuge entwickelt haben und Virtual Reality Capture Devices für Motorsport. Und dann anderen Startups und OEMs. Man kann die Liste aufzählen, aber es ist eine lange Liste von europäischen und asiatischen Herstellern, die zu beraten, wie man eigentlich Richtung E-Mobilität sich entwickeln solle. Und das ist alles so ab 2008. Also mein Werdegang ist jetzt mittlerweile 12 Jahre in dem Bereich. Und ich freue mich, hier zu sein. Können wir über alles EV, AV und Sharing sprechen, digitale Ökosysteme, um Mobilität, und da freue ich mich einfach, dort wirklich so einzusteigen, wie du das siehst.
Ja, ich freue mich auch drauf, und es ist ja auch ein spannender Werdegang, aber jetzt kommen, wir nehmen das Interview am 21.04. auf, 2020, und jetzt kommt uns in der schönen Zukunftswelt der Mobilität so ein alberner Virus in die Quere. Du bist jetzt auch schon länger dabei, seit 2001 hast 9/11 mitgemacht, hast dann auch die Finanzkrise mitgemacht. In dieser, ja, damals war es wahrscheinlich eher eine Szene als eine Branche, aber es hat sich ja nun viel getan in der Elektromobilität. Wie nimmst du jetzt so die Krise wahr mit Corona?
Ja, also ich habe interessanterweise immer meine Wechsel dann gemacht, wo die Krise war, in der Tat, ja. Deshalb habe ich diese Krisen nicht wirklich wahrgenommen, weil ich so viel zu tun hatte, etwas Neues aufzubauen. Erstmal Mini, dann Tesla in 2008, genau da in der letzten Krise. Und jetzt Corona ist ein bisschen ein anderes Thema, ja, weil das komplette Automobilindustrie, Automobilbranche, war schon am Bruckeln, schon vorher. Ja. Also man hat schon zu spüren bekommen, dass E-Mobilität und autonomes Fahren schon doch Traktion genommen hat über Tesla, dass OEMs dann nicht mehr wegschauen könnten, haben angefangen, das Thema aufzubauen. Auch dazu kam das Dieselgate-Thema und der Anfang eines wirtschaftlichen Themas über Fahrzeugen und Umwelt, ja, durch Greta Thunberg und unsere Städten, die mit Autos überfüllt waren und unsere Luftqualität. So, ich glaube, alle diese Themen haben dazu geführt, dass wir schon in der Automobilindustrie einige Themen schon gesehen haben. Und dann kam dazu Corona. Und das hat dazu geführt, dass viele von diesen Firmen, Automobilhersteller weltweit, die schon auf 50-60% ihrer maximalen Produktionskapazität plötzlich auf Null gefahren sind und kompletten Wertschöpfungsketten für Lieferanten und so. Was man auch dazu sagen muss, ist, Leute haben dann nicht mehr Auto gefahren, weil die eine Zeit lang in Lockdown waren. Und wirtschaftlich, das Thema Mobilität hat einen ganz anderen Perspektive genommen, weil zum Beispiel Sharing hat eigentlich auch ein Problem bekommen, weil wer wollte dann in dieser Zeitraum in einem fremden Auto sitzen, ja, weil man nicht weiß, wer früher im Auto war. So, ich glaube, wir sitzen jetzt auf einem ganz anderen Scheideweg von Mobilität, wo wir das komplett neu denken müssen. Ich bin aber der Meinung, dass das Elektrofahrzeug und das Thema Sharing und autonomes Fahren eine große Rolle spielen werden in der Zukunft nach Corona. Also da habe ich überhaupt kein Bedenken. Ich sehe mehr Vorteile für diesen Bereichen als Nachteile momentan.
Warum? Weil ganz ehrlich, jetzt die Krise ist schon manifest. Also ich bin ja Ökonom und wir haben jetzt wahrscheinlich in 2020 -4 zu erwarten. Ich habe auch schon von der OECD -30% Wirtschaftsleistung zu gewesen. Und ich merke auch an vielen Ecken in der Autoindustrie jetzt eine ziemliche Sparwut, weil einfach wirklich der Autoabsatz nicht mehr möglich ist. Die Bänder stehen still, die Kosten laufen weiter. Wird da nicht doch irgendwie noch der Verbrenner ein bisschen hochgehalten, weil er wenigstens solide Margen bringt?
Also ich glaube auf jeden Fall, traditionelle OEMs, die werden dann versuchen, auch über Regierungshilfe die Automobilindustrie zu retten. Und diese Rettung der traditionellen Automobilindustrie finde ich nicht der Weg, den wir gehen sollten. Eigentlich sollte es auch einen Tod sterben können. Weil sehr viel von den Legacy-Entwicklungen, die wir gemacht haben, die bringen uns jetzt nicht mehr. Wir können natürlich weiterhin SUVs produzieren mit hohen Deckungsbeiträgen, da würden sich die OEMs auch freuen. Aber die Frage ist, ob das wirklich die Automobilindustrie langfristig retten kann. Eigentlich ist es schon länger der Fall, dass erneuerbare Energie und digitale Ökosysteme zusammengebunden mit emissionsfreien Lösungen, und es kam auch dazu, autonomes Fahren, wirklich einen klaren Entwicklungspfad schon hatten. Und wann die Automobilindustrie sich wieder auf die alten Pferde sitzt, dann man kann erwarten, dass das nur eine Zeit lang funktionieren kann. Das ist eigentlich ein subventionierter Zeitraum, wo man vielleicht halt einige Jobs retten kann, aber eine sukzessive Abbau von Personal, wobei eine Investition in Innovation in allen diesen Bereichen viel interessanter sein kann, aus meiner Sicht. Wir müssen eigentlich auch dazu sagen, wir sitzen in Europa, also wir beiden.
Ja.
Ich rede hauptsächlich jetzt über europäische Hersteller in Deutschland, Frankreich und Co. Und dabei muss ich sagen, Europa sitzt aus meiner Sicht in einem Digital Gap. Ja? Wir sitzen mitten auf einem Markt, wo das Fahrzeug sich verändert hat, in einem digitale Fahrgestell, so wie ein Computer mit Rädern, weil Tesla und asiatische Hersteller diese digitale Gap schon überwunden haben. Aber in Europa kann man eigentlich Mobilität der Zukunft nicht mehr vorstellen, ohne in diese digitale System mit dabei zu sein. So, ich glaube, kurzfristig kann das sein, dass wir versuchen, das zu retten, wäre aber der falsche Weg. Der Deckungsbeiträge wird sich nicht halten und ich glaube, aus mehreren Gründen, wir kommen vielleicht dazu, gibt es mehrere Revenue Streams, die man besser aufbauen kann, und Tesla ist ein Beispiel von einer, der das momentan richtig macht.
Ja, es ist natürlich jetzt die Debatte, ich packe das hier auch in die Shownotes beim Podcast. Herbert Diess, vom Chef von Volkswagen, will jetzt natürlich keine keine Verschiebung der Klimaschutzziele, weil er natürlich auch Fahrzeuge jetzt im Markt hat. Die Bänder in Zwickau laufen. Jetzt laufen sie wegen Corona nicht, aber sie müssen weiterlaufen. Wir sind da schon ein Stück weiter. Nur die Frage ist doch die, und der Verband der deutschen Autoindustrie will denn doch noch eine Verschiebung. Also diese Diskussion packe ich alles in die Shownotes. Aber wie steht es denn jetzt wirklich damit, dass welchen Pfad haben wir? Wir haben 300 Fahrzeuge. Wir warten im Prinzip 2020 auf den Markthochlauf, auf die Akzeptanz beim Kunden. Die Fahrzeuge sind jetzt da und es könnte losgehen. Oder?
Also die Frage ist, welche Fahrzeuge sind da? Das ist eigentlich die größte Frage, auch vor Corona. Welche Fahrzeuge waren tatsächlich da als einen Alternativ zu einem Verbrenner? Also wir haben die Tesla-Beispiele, wo man ganz klar sehen können über die Total Cost of Ownership über 8 Jahren, dass die Fahrzeuge sich wirklich interessant sind für Käufer. Und die haben auch einen sehr starken Wiederverkaufswert. Aber alle anderen Hersteller haben sich natürlich sehr, sehr viel Zeit genommen, oder viele andere haben sich sehr viel Zeit genommen, haben Produkte auf die Straße bekommen, letztes Jahr, Launch, sind aber preistechnisch nicht wirklich in einem interessanten Bereich für die meisten Käufer. Und haben auch ihren Themen. Die sind immer noch nicht digital aufgerüstet. Die sind in keinen Ökosystemen integriert. Die meisten E-Mobilisten, die sich vielleicht geschnuppert haben über Tesla und bereit waren, auf ihre eigenen nationalen Marken umzusteigen, da sage ich da mal ein Audi oder ein Daimler oder auch ein BMW, haben eigentlich ein ziemlich hohe Erwartungsgrad gehabt und das ist über diesen Fahrzeugen noch nicht erreicht. So, ich würde sagen, wir haben die Nullnummern von diesen Herstellern jetzt letztes Jahr gelauncht bekommen. Aber das ist aus meiner Sicht ein bisschen ein Fehlstart gewesen. Ich gebe als Beispiel, und ich freue mich, dass er in diese Richtung denkt. Das ist das, was er sagt. Schauen wir, was die machen. Aber der ID3 sitzt eigentlich auf dem Hof. Hat keinen Software und wird wahrscheinlich keinen Software bekommen in nächster Zeit. Und mittlerweile werden die Akkuparks gebrickt und werden leer stehen. So, im Grunde genommen, wir haben eigentlich ganz viel investiert und einen Fehlstart gemacht. Jetzt, das ist der einzige Grund, warum ich sehen könnte, dass dieses Thema EV jetzt als Scapegoat verwendet werden könnte, weil es schon sowieso nicht funktioniert hat bei dem letzten Launch. Und das ist ein Grund, wo wir wirklich achten müssen auf der Art und Weise, wie der VDA und die anderen Hersteller sich positionieren, um die Klimathemen im Griff zu halten. Wir haben gelernt über Corona, flattening of the curve, ja, dass eigentlich wir müssen schauen, dass wir so viel jetzt tun, um zu vermeiden, dass wir in eine Krisensituation kommen. Jetzt durch Corona verschieben wir die ganzen Klimathemen und das kritische Thema, was Klima für uns auch bedeutet, wird im Hintergrund verschoben. Und ich glaube nicht, dass die VDA und anderen Herstellern sich das leisten können, Konsumenten gegenüber, nachdem wir sowas gelernt haben über so eine Krise wie Corona. So, ich glaube, das wird teils sein. Natürlich die SUVs und anderen Fahrzeuge mit hohen Deckungsbeiträgen und natürlich auch um die Werke wieder am Laufen zu bringen und die ganzen Lieferketten wieder im Lauf zu bringen, das ist sehr wichtig. Aber ein Bestandteil von dieser Entwicklung muss auf jeden Fall in neue Revenue Streams, neue Services für Mobilität und natürlich auch neue Innovationen, die wirklich funktionieren für der Fahrer der Zukunft.
Ich kann das verstehen. Es ist jetzt ja seit 2008 bei Tesla in der Elektromobilität und Hersteller haben immer mal wieder was angekündigt, was sie nicht eingehalten haben. Aber es ist schon ernsthaft. Es sind 300 Fahrzeuge bis 2025 angekündigt.
Bis 2025?
Ja.
Aber wir sind jetzt in 2020. Und ich rede sehr ungern über das, was ich nicht testfahren kann. Weil man hört diese Zahlen schon seit 10 Jahren. Und das hat sich eigentlich bewiesen, dass die Industrie sich wirklich nicht ernsthaft über das Thema angegangen ist. die haben das wirklich nicht ernsthaft. Wir schlucken manchmal diese Pressemeldungen über die Zeit und wir glauben immer, dass wir Fortschritt machen. Aber die Tatsache ist, nur einige Hersteller haben das hingekriegt, aus Preis-Leistungs-Perspektive funktionelle Fahrzeuge, die auch schön sind und auch sicher sind, für den Massenmarkt zu kreieren. Und wie viele Fahrzeuge in 2025 kommen, Corona hier oder her oder Wirtschaft hin oder her, ich gebe ein großes Bedenken dazu, weil 2018 aus meiner Sicht, 2017, 2018 Ende, war für mich Peak Automotive. Und ab diesem Punkt werden Fahrzeuge, definitiv nach der Corona-Zeit, werden Fahrzeuge nie pro Stück werden nie so günstig sein wie vorher. Und deshalb müssen neue Revenue Streams reinkommen und neue Technologien reinkommen, um diese Kosten etwas zu drücken oder der Art und Weise, wie diese Fahrzeuge verwendet werden, für die Masse, es muss auch geändert werden.
Aber Volkswagen hat nun auch eine eigene Plattform. Also der i3 ist ja auch schon mal ein Fortschritt, weil bis dato hatten sie in der Kompaktklasse halt einen umgebauten Verbrenner Golf, der relativ schlecht war, der nicht auf die Bedürfnisse des elektrischen Antriebes konstruiert war.
In diesen Fahrzeugen gefahren.
Ja, und es ist schon einiges in Bewegung. Also wir hören ja.
Aber wo ist diese Plattform jetzt, Jürgen? Diese Plattform ist in einer Konzeptphase. Wir reden jetzt von Nullfahrzeug, die Nullnummer, ja, die Nummer aus Konzept. Das heißt, wir sind quasi mit den Plattformen von VW in den ersten Schritten von Tesla vor 12 Jahren. Wir sind sicher 8 bis 10 Jahre hinter Tesla her. Und das gibt zu bedenken, wenn man hört, dass diese Anzahl von Fahrzeugen auf die Straße kommen müssen, mit ihren Plattformen, wie immer die heißen, aber die brauchen auch anderen. Mittlerweile schläft der Konkurrenz auch nicht. Die brauchen andere Merkmale, die sie USPs gegenüber Konsumenten bringen. Die müssen teilweise auch autonomer werden. Die müssen integriert in digitale Ökosysteme sein. Die müssen eigentlich viel mehr digital und viel mehr sensorik fähig sein, wie viele von diesen Elektrofahrzeugen, die auf dem Markt jetzt präsentiert werden, auch sind. Also ich gebe es zu bedenken. Eine Regel ist, und ich habe das gelernt, man kann eine Pressemeldung nicht testfahren. Okay. Und ohne diesen Testfahrt mache ich eigentlich kein Judgment. Und in dem Zusammenhang, ich habe sehr vieles gefahren, auch sehr, sehr früh in den Entwicklungsphasen. Und ich sage, da ist ein großer Gap zwischen das, was man sich vorstellt, der Zeitraum, man das braucht, auf der Straße zu bringen und wann das wirklich stattfindet, zu welchem Preis. So, ich glaube, wir sind immer noch in den Anfangsphasen. Und Corona wird uns und diese wirtschaftliche Thema wird uns nicht helfen, die OEMs zu beschleunigen. Dagegenüber aber Tesla ist nicht mehr aufzuhalten und Tesla wird durchbrechen, so wie Nissan oder Renault oder ein paar anderen, die auch sehr, sehr weit entwickelt sind. Das ist mein Blickwinkel momentan. Ich hoffe, dass sie das anders beweisen.
Dazu zwei Punkte. Einerseits gibt es einen Artikel vom Spiegel, wo einfach mal zwei Techniker darüber berichten, welchen Entwicklungsvorsprung Tesla hat im Vergleich zu den Elektrofahrzeugen, die jetzt auf dem Markt sind. Ja, gut. Wer ist denn heute, sagen wir, unter deiner Meinung bei den europäischen Autoherstellern technologisch führend?
Ja, so, was sagen die meisten? Ja, die meisten sagen was? Welche Marke auf der Welt?
Die meisten würden sagen Tesla.
Ja.
Ich würde sagen, Renault zeigt sich für einen großen Volumenhersteller sehr überzeugend. Es gibt ein paar Perlen wie Volvo.
Die aber sich noch beweisen müssen.
Die sich in der beweisen müssen. Auf der Papierform sind sie relativ gut unterwegs.
Aber von den Premium-Hersteller wäre es die erste, aus ihrer Sicht. Und dann habe ich meine Idee.
Von den deutschen Premium-Herstellern.
Ja, von den Premium-Herstellern.
Da würde ich sagen, BMW hat die Krone auf.
Ja, das ist interessant. Und da glaube ich, die meisten würden zustimmen, weil BMW ein sehr gutes Marketing macht. Aber aus meiner Sicht wäre das ein Daimler. Weil Daimler sehr lang mein Board of Director auf Tesla sitzen gehabt hat, also auf der Vorstandsebene. Und seit sehr vielen Jahren verfolgt Daimler auch der Tesla Playbook. Der BMW war sehr spät zu agieren auf das Thema E-Mobilität und das Thema autonomes Fahren. Und das Thema Sharing bei BMW wurde eigentlich gelauncht von Sixt vor Jahren in 2009 und wurde übernommen und dann jetzt komprimiert und mehr oder weniger zur Seite geschoben. So, ich würde sagen, ja, BMW scheint das zu sein durch das Marketing, aber ich würde sagen, der Führende in dem Bereich E-Mobilität, Automobilität und Sharing ist wahrscheinlich Daimler aus den deutschen Herstellern. VW ist zwar sehr interessant. Eine von meinen ersten Aufgaben bei Tesla in November 2008 war, die ersten Roadster für den Herrn Stadler bei VW vorzuführen, oder bei Audi vorzuführen. Und da hatten wir 28 Ingenieure im Raum und die Engineering-Team aus Kalifornien war in der Leitung und ich habe das Auto da zum Test gefahren. Und interessanterweise haben die ab dem Punkt angefangen, Fahrzeuge zu entwickeln. Aber man sieht, wie weit die VW-Gruppe gekommen ist, nachdem die ersten Tesla gesehen haben, bis auf das, was jetzt gelauncht worden ist, als Elektrofahrzeug, auf Basis eines Elektrofahrzeugs aufgebaut. Ich glaube, da haben die noch viel zu tun, aber die sind auch sehr gut unterwegs und die haben natürlich auch die Möglichkeit, über viele, viele verschiedene Marken in ihrer Gruppe und viele verschiedene höhere Deckungsbeiträge Segmenten, schöne Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, nicht immer diesen Massenfahrzeug, in den Massenfahrzeugkonkurrenz von Nissan und Renault reinzukommen. So, ich würde sagen, das ist Daimler. Das wäre mein Blickwinkel momentan.
Ja, und dann nach welchen Kriterien? Also der elektrische Antrieb ist doch heute schon irgendwo ein Doing bei den Autoherstellern. Alle großen Hersteller können es.
Das ist aber auch nicht das kritische Thema. Ja, das kritische Thema ist der Battery Pack und die Software.
Bis auf, sagen wir mal, bis auf Fiat Chrysler, da hört man nicht viel Gutes. Aber die großen OEMs, sagen wir mal, Top 15 der Hersteller nach Volumenausstoß, müssten es können.
Ja, sagen aber zeigen. Ja, das ist interessant. Es ist ein großer Unterschied für mich zwischen sagen und zeigen.
Und aber wo geht's dann hin? Wo sind noch die Defizite bei der Software? So, dass ich wirklich als Kunde ein komplett gutes Erlebnis habe beim Elektroautofahren.
Ja, es fängt schon an mit Reichweite. Es fängt schon an mit digital eingebunden in einem digitalen Ökosystem. Das ist für Laden oder Navigation. Das ist mit Thema autonomen Fähigkeiten integriert. Das ist Thema Batterieleistung, Laden, Entladen. Das ist eigentlich der A und O von dieser neuen Welt. Das ist der Grund, warum Tesla so erfolgreich ist. Tesla ist, und ich würde sehr oft schon vom Anfang an irgendwie nicht wirklich so angehört, also richtig gehört, als ich gesagt habe, Tesla ist first and foremost. Die sind eigentlich ein Softwarehersteller. Das ist ihr Kernkompetenz.
Ja.
Und diese Kernkompetenz ist da, wo eigentlich man schauen müsste, um zu wissen, welcher von diesen Herstellern das am besten kann. Und von den deutschen Premium-Herstellern, die meisten nehmen ihre Kompetenzen für Entwicklungen, für Software und alle die Themen zum größten Teil für Innovation und besonders im Bereich Software, die nehmen diese Kernkompetenzen von out of house bis vor vielleicht 2 Jahren, als die sich gemerkt haben und dann sehr teuer diese neue Experten zugekauft haben. Aber das ist eigentlich der Kernthema, ist Software. Und das zweite Thema, was dazu kommt, ist der Tank. Ja? Der Tank, der nie ein wichtiges Thema war in einem Fahrzeug, ist jetzt der wichtige Teil, der Battery. Und nicht nur die Zelle, sondern wie es zusammengebaut wird, wie das Gesamtpaket geliefert wird. Und das ist das nächste Thema. Auch die Supply-Logistik von diesem Battery-Pack. Und da sieht man auch, dass Tesla sich Fortschritte gemacht hat mit Gigafactory-Bau, mit Panasonic als Partner. Die haben sich die Hände gehalten und haben eigentlich da wieder einen großen Vorsprung gemacht. Nicht nur für Software, auch Batterie, aber auch die Charging-Infrastruktur. Und das sind drei wesentliche Themen, wo man bei anderen Herstellern ganz klar eine Differenz sieht. Und ich bin hier, ich möchte nicht hier erwähnen und mich outen als ein Tesla-Fan, weil ich sehe eigentlich das, den Markt, wie alle anderen das sehen, die ernsthaft mit dem Thema E-Mobilität sich auseinandersetzen. Aber im Grunde genommen, man muss diese drei Themen gegenüber die anderen Hersteller halten und sehen, wer eigentlich dort am meisten Fortschritt macht. Und man sieht, dass da ein großer Gap ist in allen drei Bereichen.
Ja, aber es ist sicherlich einfach so, dass Tesla als Silicon Valley Firma Software beherrschte, Batterien beherrschte und dann eben Auto gebaut hat. Aber was bedeutet es wirklich, vielleicht auch mal zu erklären, warum ist Software jetzt fürs Elektroauto so viel wichtiger, als es beim klassischen Verbrenner der Fall war? Was ist auch für den Kunden so unterschiedlich? Warum muss ich auf Software achten, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe?
Das ist das komplette Experience, ja. Das fängt schon an mit Laden, Geschwindigkeit des Laden. Die Tatsache, dass man überall laden kann. Das zweite Thema ist Entladen. Welche Strommengen kann man beziehen von einem Motor effizienterweise, dass man ein Elektroauto hat, besonders auf Premium-Ebene, der wie ein Hochleistungsfahrzeug agieren kann, aber auch ein sehr effizientes Sparfahrzeug. Ja. Das ist der Vorteil von einem Elektrofahrzeug. Und das ist geliefert nur durch die Software. Natürlich auch der Software und Effizienz macht das Auto leichter zu bauen, also günstiger zu bauen, weil man auf Gewicht reduzieren kann. Das ist wiederum supportive, also unterstützend an den Reichweite-Thema. Und natürlich auch das Thema Leichtbau der Fahrzeuge. Man müsste nicht wirklich alles investieren, um irgendwelche Kohlenfaserzellen oder irgendwelche Supersparmaßnahmen, die auch teuer sein können auf Gewichtsseite oder auf Formseite des Fahrzeugs, sondern diese erste Gewinne, diese low-hanging fruits auf Effizienzseite, können gewonnen durch die Software. Kommt auch zu dann das restliche Experience, das ist erstmal, dass das Fahrzeug angehängt ist auf ein Navigationssystem, die intuitiv ist, die auch gleichzeitig überall zeigt, wo man laden kann, hat auch einen bestimmten Entertainment Value eingebaut und ist wirklich intuitiv, auch im Sinne von das Full Immersion Experience vom Fahren. Ja? Zum Beispiel, man sieht, bei denjenigen, die das wirklich gut beherrschen, man kann analog fahren, das heißt, man kann genau sehen, Statistik und Daten auslesen von der Batterie zu einer sehr detaillierten Ebene, dass man das Auto fahren kann wie ein herkömmliches Fahrzeug, oder man kann auch voll digital gehen und lässt das Fahrzeug einer die Route auswählen, auch der Charging Location auswählen. Und das ist eigentlich eine komplette Experience, eine Immersive Experience, die führt uns digitalerweise in Richtung autonomes Fahren. Und dann kommt das ganze andere Schnickschnack dazu. Also in Deutschland würden die meisten Hersteller sagen, das ist Schnickschnack, aber die sind wesentlichen, wichtigen Themen für den Kauf der nächsten Fahrzeuge. Die autonome Art und Weise, wie das Fahrzeug eingesetzt werden kann, was das Fahrzeug zusätzlich machen kann, kann es über eine App wirklich gesteuert, kontrolliert. Ist das ein Bestandteil meines Tagesablaufs, wo ein Elektrofahrzeug mein Leben erleichtert, im Vergleich zu das, wie das jetzt heute ist bei den meisten Herstellern. Diese digitale Gap muss geschlossen werden. Und ohne diesen holistisches, so Meta-Ebene, digitale Blick über das Fahrzeug elektrisch, kann man eigentlich nicht verstehen, dass wir wirklich nicht hier reden über nur elektrisch, wir reden eigentlich über ein Fahrzeug, die wirklich digital ist. Und das ist der Grund, warum ich wirklich drücke auf das Thema. Wir sollten eigentlich das ganze andere Komplexität von dem Fahrzeug der Vergangenheit vergessen und das Fahrzeug wirklich als digitale Wesen sehen, die vollkommen integriert ist in unserem Leben. Derjenige, der das am besten machen kann, wird diejenige sein, der dieses Rennen gewinnen kann oder zumindest mithalten kann und dabei bleiben kann.
Da Das ist Prinzip das Smartphone auf Rädern, wenn man das zusammenfasst.
So ist es, ja. Und ich sage nichts Neues. E-Mobilisten, Zukunftsmobilisten wissen das draußen schon länger. Aber das hat man einen Vorteil. Man hat manchmal einen Vorteil, indem man das begleitet vom Anfang an und diesen Dingen direkt von den ersten Visionären auch gesehen und gelernt und mitgemacht haben, dass das Thema wirklich nicht einen Moment abgeweicht hat von einem Plan. Und wird nochmal weitergeführt. Und das ist der Grund, warum ich sehe, dass trotz Corona kann man das E-Mobilitätsthema weiterführen, solange man auf dieses Digitalsein nicht verzichtet. Wenn wir versuchen, immer analog zu bleiben, dann würden wir sehen, dass der Rettung der Automobilindustrie scheitern wird, sehr viel Geld kosten wird und uns nur aufhalten wird, so viele andere Ziele zu erreichen, die wir hätten erreichen können in der Zwischenzeit.
Wenn jetzt deutsche Autohersteller noch der Technologieführer werden möchten im elektromobilen Zeitalter oder ihren Vormachtstellung aus dem Verbrennerbereich retten wollen, was ist jetzt zu tun? Ist es Zeit, die man braucht, um bessere Software zu entwickeln, die fürs Elektroauto passt? Ist es Geld? Braucht man die richtigen Leute? Ich meine, ein klassischer Autohersteller ist für Softwareentwickler vielleicht nicht so ein wahnsinnig attraktiver Arbeitgeber. Das ist ja noch hierarchisch. Und es ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich eine Unternehmenskultur ist, die die richtigen Leute anzieht.
Ja, also ich glaube, es benötigt alle diesen Dingen. Aber was das der einzige Weg, die ich glaube, dass es passieren wird, es wird eine große Konsolidierung geben zwischen deutschen OEMs und zwischen Automotive OEMs, weil die müssen eigentlich zusammenkommen, um Zeit zu komprimieren, um Geld zu finden und auch gleichzeitig, um die interessanten Arbeitsklimen zu entwickeln für junge Leute, die diesen Themen umsetzen können. Weil momentan, indem man 8 bis 10 Jahre hinterherläuft, ist es sehr schwer aus diesen Märkten, die sowieso im Digital Gap sind, Europa im Vergleich zu USA oder China, um die Leute zu finden, müssen die händeringend sehr viel Geld zahlen. Und das ist einfach zu spät. So, ich glaube, Konsolidierung, Zusammenkommen auf größere Projektebenen, Marken werden priorisiert, welche zuerst mal elektrifiziert werden können und in welcher Art und Weise. Und man müsste eigentlich anfangen, wirklich die Welt von Mobilität aus reinem digitalen Brillen zu sehen. Und daher müsste aus meiner Sicht der beste Weg wäre, dass der nächste VDE-Leitung sich eigentlich nicht einmal aus Automotive kommt. Wäre eigentlich eine sehr vernünftige Art und Weise, die Zukunft zu sehen, weil dann können die endlich diesen digitalen Gap schließen und sich wirklich auf neue Wege gehen, um das alles, was jetzt entwickelt worden ist, zu überspringen. Dabei meine ich nicht Wasserstoff oder so, ich rede nur von digital sein, weg von Fossilkraftstoffen und dann in Richtung Verständnis der Computer auf Rädern, der Smartphone auf Rädern.
Du meintest den VDA, den Verband der Deutschen Automobilindustrie.
Genau.
Ja. Okay.
Ich würde sagen, war die Leitung von früheren Entscheidungsträgern, die auch gebunden sind mit Politik, die Entscheidung machen werden, zu retten oder nicht zu retten, sollten sich eigentlich auf das Thema digital fokussieren und diesen Bereich eher ihr Kraft und Fokus setzen und nicht auf das klassische Automobilindustrie retten. Das ist, die Anekdote für mich ist zum Beispiel in den USA, wo über Jobs für Kohlenminer, also Kohlenbergbauer, wir versuchen die Jobs für die, also die USA versucht die Jobs von diesen Bergbauer zu retten und nicht für und kein Job zu kreieren in einem neuen erneuerbaren Welt, wo die Zukunft liegt. Man müsste eigentlich einen Fokus darauf setzen, wo eigentlich diese Reise hingeht. Und aus meiner Sicht ist es digital.
Okay, aber die digitale Zukunft, ich meine, gut, sie ist irgendwo bei manchen auch schon angekommen. Das Problem ist aber doch jetzt, wir haben mit Corona ein sehr schlechtes konjunkturelles Klima, die Autohersteller werden leiden, wie alle anderen auch. Wo sind jetzt ist Elektromobil schon als Geschäftsmodell tragfähig? Wo liefern sie einen sauberen Deckungsbeitrag? Wo ist jetzt wirklich eine Stellschraube drin, für die nächsten Jahre wirklich schon mit elektrischen Antrieben Geld zu verdienen?
Ja, also ich glaube, man sieht schon jetzt über das Thema Total Cost of Ownership. Das ist ein Thema, was die Automobilindustrie traditionell nicht reden möchte, weil die finanzieren eigentlich, die sind eher Banken, die finanzieren ihre Produktion über eine langfristige Lieferungskette für Teile, dann Bau und dann Auslieferung an ein größeres Händlersystem. Und ich glaube, das wird alles kompliziert jetzt. Wir würden jetzt auch gehen auf mehr auf Internetverkauf, mehr auf Bau auf Bestellung. Und wenn man das Thema Total Cost of Ownership dazu aufnimmt, kann man schon sehen, dass über 8 Jahren, und es haben sämtlichen Flottenforschungen auch in Deutschland bewiesen, dass eigentlich ein Elektrofahrzeug bestimmte Klassen für bestimmte Zwecke für eine Flotte viel günstiger ist über die 8 Jahre lang Garantiezeit oder Laufzeit von einem Elektrofahrzeug, Klasse Tesla. Und ich rede immer von Klasse Tesla, weil die zusammen mit Hyundai oder Nissan, Renault einfach langfristige Erfahrungen haben, die zeigt, was dieser Ownership wirklich kostet über 8 Jahre hinweg. So, ich glaube, auf Flottenebene, das ist sehr interessant, wenn wir dieses Thema Elektromobilität anschauen und mit aufnehmen nach der Corona-Zeit, Peer-to-Peer Carsharing oder Micro-Rentals, wie wir das bis jetzt gesehen haben, aber dazu auch Peer-to-Peer Carsharing, auch Subscriber-Services für Verwendung eines Fahrzeugs, würden wir, glaube ich, sehen, dass wir schon uns verabschieden teilweise von Ownership von einem Fahrzeug alleine und zu Teilen ein Fahrzeug wieder durch dieses digitale Ecosystem, die angeboten wird. Ich glaube, das ist wirklich nicht mehr wegzusehen, weil jüngere Leute haben sich schon gezeigt in urbanen Umfeldern, dass sie eigentlich kein Interesse mehr haben, ein Auto zu besitzen, machen teilweise noch ihren Führerschein, aber sind bereit, eigentlich anderen Wegen zu gehen. Und ich glaube, durch digitale Ökosysteme können wir diese Revenue Streams nochmal aufmachen. Die Hersteller sind auch da, sollten eigentlich da auch interessiert sein, in größeren Mengen und an größeren, sagen wir so, nicht Händlergetriebenen, sondern Flottengetriebenen Endkonsumenten zu gehen, weil da können die größere Projekte aus Konzepten aufbauen, die Daten sammeln und dann Schrauben setzen, wo der Konzept geändert werden muss, Schrauben ändern, wo das Konzept geändert werden muss, um weiterhin diese Konzepten zu perfektionieren. Jetzt, wenn die einfach auf bestimmten Konzepten auf die Massen schicken, dann würden die immer mehr auf Herausforderungen und Hürden kommen, die wirklich sehr schwer zu bewältigen sind aus Kostensicht und aus logistischer Sicht. Ich glaube, deshalb sind Flotten ein sehr interessantes Thema für die Zukunft von E-Mobilität und autonome Fahrt.
Das ist ja eins auch meiner Steckenpferde. Die Frage ist ja die, wir haben es bei der Deutschen Post gesehen, bei DHL mit dem Street Scooter, der elektrische Antrieb, bei Kurierfahrten, wenn man also einfach von 5 Mal in der Woche eine feste Kurierstrecke mit 20 Kilometer fahren kann. Das rechnet sich auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Menge Fahrprofile, die dafür in Frage kommen. Ob es Handwerker sind, die nur in der Innenstadt unterwegs sind. Was haben wir noch? Pflegedienste, Pflege, diese Bereiche. Wie kommt jetzt der Flottenmarkt so langsam in die Hufe? Ich merke, dass bei einigen großen Beratungen eingekauft wird. Es gibt vereinzelt immer mal diesen kleinen ambulanten Pflegedienst, der umsteigt, aber es ist noch nicht das große Momentum in dem Markt drin, oder?
Ja, also ich gebe zu bedenken, leider dieses Street Scooter DHL-Thema ist ein super Konzept, die leider zu scheitern verdammt war in Deutschland, aus politischer Sicht. Es hat einfach zu viele Finger verbrannt. Es war eigentlich zu erfolgreich. Und das ist schade. Ja. Ich glaube, wenn wir diesen Anekdote DHL Street Scooter nehmen und nach USA schauen werden, wo Rivian und Ford zusammengehen mit Amazon, da würden wir ziemlich schnell sehen, dass eine Lösung für sowas ähnliches wie Street Scooter ziemlich schnell auf die Straßen gebracht werden kann. Nur das Thema bei DHL war, das ist ein super Konzept gewesen, teilweise haben die Fahrzeuge sich vielleicht nicht hundertprozentig alle Mensch und Maschine Erwartungen erfüllt. Im Sommer waren die Fahrzeuge super heiß, waren nicht so schön als Mensch, die Paketen auszuliefern, keine Klimaanlage, teilweise auch gekürzte Reichweiten durch die Hitze. Im Grunde genommen eine super Idee, die aber keine Unterstützung von den Hauptwettbewerbern, in dem Fall VW, der den DHL und Deutsche Post Vertrag verloren hat, waren die eigentlich nicht so sehr interessiert, diesen Erfolg zu sehen. Und da ist eine Menge politischer Druck dahinter, glaube ich. Wenn VW bereit wäre, genau diesen Fahrzeugen herzustellen, dann würden wir ein ganz anderes Thema haben. Und daher kommen wir auf den Punkt, was wir vorher angesprochen haben mit SUVs, warum die traditionelle Industrie auf SUVs sich konzentriert, natürlich weil ein hoher Deckungsbeitrag da ist. Warum haben keiner von den deutschen Herstellern oder weltweiten Elektromobilitätsherstellern sich fokussiert auf die hohe Deckungsbeitrag von Fahrzeugen, so wie Tesla, weil Tesla der Fall war. Und der Grund ist, weil diese Industrien haben eigentlich nur in Volumen gedacht. Die haben eigentlich nicht in das Thema investiert zu denken über Deckungsbeiträge für Hochleistungsfahrzeuge und von oben nach unten mit der Technologie zu arbeiten, wie eigentlich nur, wie immer traditionell der Fall wäre in der Industrie. Zum Beispiel alles, was entwickelt wird aus technischer Sicht für den 7er, kommt später in der 5er, dann kommt in der 3er, dann kommt in der 1er. Das haben die aber nicht konsequent durchgeführt auf den E-Mobilitätssektor. Und das ist der Grund, warum so einen DHL oder Street Scooter Alternative aus einer Universität stemmen müsste. Ja. Weil ein Hersteller nicht bereit war, eigentlich darüber nachzudenken, das ist ein interessanter Pfad, aber das ist nicht der Anfang der Pfad. Wir müssen eigentlich irgendwo anders anfangen, wo wir auch Geld verdienen können, Aufmerksamkeit generieren können und Glaubwürdigkeit auf die Straße bringen und dann später auf die Massenfahrzeuge und auf die Lieferfahrzeuge. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt in einem Wandel, wo andere Investoren sich bereit wären, diese Zwischenlücken anzuschauen, aber mit einem konsequenten und fokussierten Erfolgsfokus auf der Endresultat dieser Fahrzeuge und nicht einfach einen Wettbewerbsdrossel auf die Fahrzeuge zu geben aus politischer Sicht. Also ist es eine Frage der Angebot der jetzigen Massenhersteller auf nationaler Ebene.
Ja, ich packe da nochmal zu die Geschichte des Airbags, denn das ist ja diese Logik. Im Prinzip führt man Innovationen im Automobilbau in der Oberklasse rein und 10 Jahre später ist es halt irgendwie in den unteren Fahrzeugklassen angekommen. Das war immer schon so. Tesla hat es eben auch verstanden und wirklich in der Oberklasse angefangen. Jetzt soll 2021 der Kleinwagen kommen. Das haben die Autohersteller bis in die 2010er Jahre im anders gemacht. Da war das Elektroauto so ein kleiner hässlicher Golfwagen, der am Rande war. Und das hat sich jetzt erst geändert. Aber wir schauen mal. Es ist die Frage, ob das in Deutschland noch eine Chance hat. Aber wie siehst du jetzt noch so deine unternehmerische Rolle in diesem Zukunftsfeld? Es wird ja immer etablierter. Das Thema wird immer, ich denke, dass auch hier schon der eine oder andere Interessent zuhören wird. Wie entwickelt sich das so weiter und wo sind noch neue Chancen?
Ja, wie gesagt, also ich sehe das wirklich, die neuen Chancen kommen aus der Tatsache, dass die Industrie versucht, der Automobilindustrie nicht zu retten. Weil das Retten einer nicht funktionierenden Industrie ist aus meiner Sicht die falsche Weg. Ich glaube, da sollte man fokussieren auf eine digitale Zukunft. Man sollte schauen, dass einige Marken, die werden sich von Natur aus konsolidiert werden oder aufgekauft werden von anderen Playern weltweit. Und die würden dann fokussiert auf diesen Werdegang Racing. Ja? Racing hat eigentlich die meiste Technologie entwickelt, die eigentlich aus Forschungs- und Entwicklungshilfeleistung war für die Automobilhersteller, um für die Premium-Klasse etwas zu entwickeln und dann zu testen und dann in die Masse zu bringen. So, ich glaube, wir müssen uns so ein Reset machen und wirklich wieder von oben ein bisschen anfangen, um die Basics richtig hinzukriegen. Und mit den Basics sage ich erstmal Konsolidierung. Wir können nicht mit getrennten finanzielle Unterstützung oder finanzielle Ressourcen anfangen, alle diesen Dingen zeitgerecht zu entwickeln. Wir haben nicht einmal genug Leute, um das zu tun. So, Konsolidierung muss stattfinden. Da kommt auch dazu eine Menge anderen Dingen. Wir müssen Battery-Technologie und Battery-Bau beherrschen. Die ganzen Wertschöpfungskette bis dahin müssen wir auch machen. Und wir müssen auch teilweise an das Thema Infrastruktur, zumindest Infrastrukturerlaubnis, um Home Charging und Charging by Business sowie unterwegs gleichzeitig zu unterstützen. So, ich glaube, wir haben sehr viele Dinge, die wir machen müssen, und das würde bedeuten, wieder zurück zu meinen Ausgangspunkt von vorher, privat sowie politisch müssen wir eine politische Wille, eine unternehmerische Mut entwickeln, um hier wirklich ganz anderen Wege zu gehen und nicht immer versuchen, irgendwie einen Schritt zurückzugehen, um etwas zu retten, die nicht zu retten ist. Und daher glaube ich, wir müssen komplett anderen Wegen gehen. Digital, konsolidiert, mit einem Fokus auf der Vernetzung, was Deutschland schon wirklich sehr gut kann. Ja? Es ist eine sehr konsequente operative Umsetzung, so wie wir das gemacht haben mit erneuerbaren Energie. Könnte man eigentlich das Thema E-Mobilität und Automobilität und Sharing in ein digitales Energiesystem, Ökosystem reinwickeln, das einen sehr schönen konsumentenfokussierten Immersive Experience anbietet. Und ich glaube, das sollte der Ziel sein, nicht der Rettung einer alten Industrie, die schon am Sterben.
Also, wenn der Bund jetzt doch nochmal in die Förderschatulle greift, um die Autoindustrie über das nächste Jahr zu retten, müsste er auf jeden Fall auf Zukunftsthemen achten.
Auf welche Fokus sollen Sie achten?
Auf die Zukunftsthemen, also eine digitale Ausrichtung in gewisser Weise.
Ja, also ich glaube, der Fokus ist wieder diese digitale Verständnis Software, um die Leistung des Fahrzeugs zu steuern. Um zu verstehen, was der Konsument braucht, um das Fahrzeug, dass das Fahrzeug an sich selber läuft, ohne dass er zu viel Gedanken darüber nachmachen muss. Es muss auch ein Entertaining Experience sein, es muss auch Spaß machen und wirklich cool sein. Und dieses cool sein haben die noch nicht einmal angefangen zu entwickeln, außer Tesla. Also Elektroauto ist cool, gibt es eigentlich nur noch bei Tesla.
Okay, aber was machst du jetzt eigentlich konkret mit Clean Green Fast?
Also ich habe bis der Corona-Zeit und jetzt auch weiterhin, habe ich nicht nur das Thema EV und die ganzen Technologien mit der EV unterstützt, auch autonome Themen, Sensorik und anderen Startup-Hersteller verknüpft mit OEMs, um das Thema zu beschleunigen. Und dann über andere neue Technologien, diese digitale Ökosysteme für Sharing, Peer-to-Peer und auch Robotic Taxi, so wie der Tesla Playbook das vorher sieht, die Themen auch zu entwickeln. Und alle drei Themen sind zusammen gebundelt, um eine Anbindung an den erneuerbaren Energiewandel, in dem wir uns jetzt befinden, wo auch Tesla das Playbook schreibt mit Solar Cities und ihre Solar- und Static-Battery Lösungen. So, ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Tesla Playbook weiterführen, aber Hände halten mit OEMs und Brücken bauen mit neuen Startups, um diesen Dingen zu realisieren. Und da hast du auch vollkommen recht, das ist ein sehr schwieriger Verfangen, weil alle sind jetzt involviert. Viele Leute, die früher nur Diesel verkauft haben, sind plötzlich E-Mobilisten. Viele größere Beratungsagenturen sind reingekommen mit größeren Mannschaften, haben dann Analysen gemacht. Aber Kernthema hier für die Zukunft ist, dass die Konzepte, die sich bewiesen haben für E-Mobilisten der Zukunft, für Leute, die diese Technologie verstehen und umsetzen wollen, besteht immer noch eine Chance durchzusetzen, solange dass man dran bleibt. Und das ist genau das, was Clean Green Fast immer gemacht hat, ist diese Leute zusammenzubringen und diesen Konzepten voranzuschieben, egal wie groß oder wie klein die Firmen, egal wie groß oder wie klein die Beratungsnotwendigkeit war. Kernthema ist, immer jeden Tag ein neuer Gewinnen dazu, um E-Mobilität zu verstehen. Und dann hat man schon was gewonnen. Und das ist das, was ich über die Jahre gemacht habe.
Ja, das, wenn wir da noch ein bisschen konkreter werden wollen, wie sieht's aus? Haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, wenigstens in Großstadt ihr Elektrofahrzeug wirklich so flächendeckend zu sharen?
Das gibt es schon seit Jahren möglich. Also in 2016, November 2016, habe ich über ein Blockchain entwickelte Apple Interface ein Tesla Model S komplett verwendbar über diesen Blockchain App gemacht. Man hat das Auto mieten können, laden können, die Miet- und Ladevorgänge erlauben und zahlen können, fahren können schlüsselfrei, und das existiert schon seit 2016. Also flächendeckend kann man das überall machen. Es ist nur eine Frage, welche Hersteller in welchen Ländern
sind das umzusetzen. Und da sind wir dann beim alten Schuh. Wer will jetzt den Schritt in die, das wäre dann ja schon nicht mehr klassisches Carsharing, sondern wirklich irgendwie Mobility as a Service, Blockchain. Ich habe hier das Interview auch geführt mit RWE. Es ging auch um das Thema. Es ist alles möglich. Ja. Jetzt müsste irgendein Hersteller sich das Herz nehmen und es wirklich groß flächendeckend aufziehen. Seine Marke dafür eben auch im Prinzip in die Waagschale werfen, sodass wir wissen, dass ein seriöser Anbieter dahinter. Technisch ist es alles möglich. Es fehlt jetzt nur noch der ernsthafte Markthochlauf.
Ja, es fehlt die Produkte. Also es fehlt eigentlich die Flotten von diesen Produkten, die man so nutzen kann. Und es fehlt auch der Disruptor, der das umsetzt. Ich sage nicht einmal, dass es ein Hersteller ist. Ich glaube, aus meiner Sicht, es gibt keine Carsharing-Ecosystem, die entwickelt worden ist von einem Hersteller. Ein Automobilhersteller. Kein einziger. Korrigiere mich, wenn du von einer weißt. Aber die würden alle aus Startups entwickelt und zugekauft. Und was ist aus all diesen Sharings geworden in der Zwischenzeit? Das ist auch klar zu sehen, wie die Reise geht. Aber diese Disruption kann weiterhin stattfinden. Und diese Disruption wird aus meiner Sicht nicht mehr aus dem Automobilsektor kommen, sondern das wird aus der Banking- und Versicherungssektor kommen. Weil je mehr wir in Richtung autonomes Fahren entwickeln und je mehr wir in diesem Thema Klima, wichtige Klimathemen gehen, werden mehr und mehr Versicherer sich einen Weg sehen, Revenue Streams dort zu generieren. Und aus meiner Sicht, die Banken und die Versicherer werden eigentlich die nächsten Disruptoren sein für diesen Themen mit Flotten und Sharing Services in neuen Technologien.
Ja, es könnte ein spannendes Thema sein, weil allein schon was Versicherungen sparen, wenn der menschliche Fehler aus dem Kfz-Betrieb raus ist.
Auf jeden Fall.
Okay, Craig, vielen Dank. Was möchtest du uns noch mitgeben auf den Weg in die Zukunftsmobilität?
Also ich glaube, dass wir sitzen alle in diese Corona-Zeiten und machen uns Gedanken, wie es weitergeht, aber ich sehe wirklich sehr positiven Dinge, die aus das Thema Zukunft der Mobilität kommen können. Man müsste sich eigentlich nur, wie gesagt, ein klarer Fokus auf, wo die Reise hingeht und nicht, wo die Reise war. Und aus meiner Sicht ist es immer noch dieser Fokus auf immer digitaler werden. Nicht etwas zu retten, was nicht zu retten ist, sondern wirklich etwas Neues. Kreativität nutzen, um was Neues zu machen. Und diese politische Wille finden und diese unternehmerische Mut finden mit Unterstützung von Kunden, die sich wirklich jetzt aufschreien müssen, für was die wirklich brauchen und benötigen. Ich glaube, wenn wir das alle gemeinsam machen, dann können wir einen sehr schönen nächsten Schritt in der Zukunft machen nach Corona.
Wunderbar, vielen Dank.